Der Buchclub von Die Leserinnen hat sich zum ersten Mal getroffen. Naja, virtuell zumindest. Und wir haben gemeinsam über das Buch gesprochen, das wir vorher alle gelesen haben. Und was soll ich sagen? Es war großartig. Das Tollste ist vor allem, alles kann, nichts muss. Man kann etwas dazu sagen oder man schweigt einfach und hört zu. Und genau das kannst du jetzt auch. Viel Spaß beim Hören, aber diesmal mit Spoilerwarnung, denn wir haben über das ganze Buch gesprochen und eventuell auch ein kleines bisschen über den Schluss. Aber bei Jenny Fagans Buch Hexe macht das eigentlich nichts, denn das Leseerlebnis ist dennoch sehr groß.
Die Leserinnen. Der Podcast über feministische Bücher mit Christina Häusler.
Herzlich willkommen zum allerersten Treffen des Buchclubs von Die Leserinnen. Der Raum ist knallvoll mit Leserinnen und alle haben ein Buch gelesen zusammen, über das wir jetzt heute sprechen wollen, und zwar Hexe von Jenny Fagan. Hier steht vorne drauf, die Daily Mail schrieb, ein wutentbrannter Donnerschlag, der die Mythen in Stücke reißt, die dem männlichen Machterhalt dienen. Und überraschenderweise, es geht um eine Hexe. Das Buch ist erschienen bei BTB und es ist tatsächlich das erste Buch von ihr, das ins Deutsche übersetzt worden ist. Es ist für alle in Ordnung, wenn ich kurz was zu der Autorin erzähle.
Gerne.
Sehr gut. Allgemeines Nicken, hervorragend. Dr. Jenny Fagan, so viel Zeit muss sein, ist eine preisgekrönte schottische Romanautorin und Lyrikerin. Nach der Veröffentlichung ihres vielbeachteten Debütromans Das Mädchen mit dem Haifischherz wurde sie in die Granter-Liste der besten jungen britischen RomanautorInnen aufgenommen. Granter ist wohl eine britische Literaturzeitschrift. 2016 wurde sie bei den Harold Culture Awards als Scottish Author of the Year ausgezeichnet. Sie ist Mitglied der Royal Society of Literature und Hexe ist, wie gesagt, ihr erster Roman, der im Deutschen erschienen ist. Sie lebt mit ihrem Sohn in Edinburgh. Sie hat schon 4 fiktionale Romane geschrieben. Der 5. soll 2026 erscheinen. Und ein non-fiktionales Memoir, das heißt Utling und wurde auch mehrfach ausgezeichnet. Da geht es um ihre Kindheit und Jugend, wie sie im britischen Sozialsystem aufgewachsen ist, also in Pflegefamilien und Heimen. Und das wurde schon sehr beachtet und muss super sein. Sie hat auch zahlreiche Gedichtbände veröffentlicht. Und ich finde ein bisschen, als ich ihren Werdegang gelesen habe, dachte ich so, in dem, was sie tut, ist sie ein bisschen so wie Mareike Fallwickel, weil ihre Romane tatsächlich auch als Theaterstücke adaptiert worden sind, was ich ganz großartig finde. Vor allem, dass es auch Mareike Fallwickel passiert. Aber auch ihre Bücher scheinen adaptiert zu werden. Und bis jetzt gab es nur französische Übersetzungen und Deutschland hat sie noch nicht so richtig entdeckt für sich. Das Buch, wie gesagt, es geht um eine Hexe. Und zwar um den 4. Dezember 1591, die letzte Nacht, bevor die Hexe gehängt werden soll. Und es passieren magische Dinge. Eine Frau, Iris, aus unserer Gegenwart reist durch den Äther, so steht's im Buch, damit die Schwester nicht allein ist, bevor ihr Leben zu Ende geht. Und ich habe das Buch empfohlen für den Buchclub, weil ich, als ich es gelesen habe, und mir wurde es ja auch empfohlen, von Silja, die auch hier ist, ich fand das Buch so poetisch und gleichzeitig konnte das so stark anknüpfen an viele Gedanken, die ich so zum Thema Frau sein und auch zu diesem Bild der Hexe habe. Also ich habe unglaublich viel Empathie entwickelt in diesem Buch für die Charaktere und habe mich sehr verbunden gefühlt und Es hat mir nochmal so einen Push gegeben, mein Hexenbild so ein bisschen zu überdenken. Wie ist es euch ergangen? Wollen wir es so machen, dass wenn jemand was sagen möchte, dass wir vorher die Hand heben vielleicht oder das Buch, wenn wir alle das Buch dabei, das leuchtend blaue, und dann können wir einfach miteinander sprechen. Was haltet ihr davon? Wie ist es euch ergangen mit dem Buch? Traut sich jemand? Laura?
Also ich fand es von der gerade literarischen Perspektive total spannend, wie viel nicht explizit gesagt wird, aber trotzdem sehr spürbar ist. Also gerade wenn es um die Beschreibung davon geht, was eben auch die Männer mit dieser Hexe gemacht haben, in Gefangenschaft, in der Folter und eben auch darüber hinaus. Das wird alles nicht explizit beschrieben, aber ich finde, durch die Stimmung, die aufgebaut wird, wird das alles sehr greifbar und ist fast schon ja ein Stück weit schmerzhaft, das zu lesen, weil man sich sehr, sehr gut in diese Situation hineinversetzen kann, ohne dass man jetzt in irgendeiner Form ausschweifende grafische Beschreibung oder irgendetwas hätte. Man hat Mitgefühl, man kann sich irgendwie identifizieren und das bleibt alles sehr vage und gleichzeitig extrem nachvollziehbar, fand ich. Und deswegen fand ich, steckte in diesem ja vergleichsweise kurzen Buch eine extreme Kraft an vielen Stellen.
Ja, das habe ich auch so empfunden, dass man dem Ganzen irgendwie unglaublich nahe kommt, obwohl du es schon gesagt hast, es bleibt so vage und manches ist auch so bewusst lyrisch und magisch umschrieben und trotzdem zieht es einen total nah ran, also richtig wie ein Zoom. Und auch der Hexe kommt man, finde ich, im Laufe des Buchs total nah. Am Anfang ist auch sie eine Person, eine weibliche Person. Man weiß nicht so genau. Und dann wird sie immer genauer beschrieben. Und dann wird sie immer zarter und immer kleiner und immer feiner und immer verletzlicher. Ist es euch auch so gegangen? Anna.
Ich habe sie mir am Anfang ganz anders vorgestellt. Irgendwie viel, ja, größer und irgendwie kräftiger und ich will jetzt gar nicht sagen mächtiger, aber irgendwie, ja, also das Bild wandelt sich massiv, aber ich finde von beiden Frauen eigentlich. Auch bei Iris hatte ich mir was ganz anderes vorgestellt und dann so durch die Details, die so nach und nach dazukommen, wandelt sich das Bild auch sehr. Ich habe spontan auch direkt Parallelen gezogen zu zwei Büchern. Einmal das von Jaka Kurzowa, Marschlande, und von, ach, wie heißt sie? Maya heißt sie mit Nachnamen, Die Hexen von Cleftwater. Und da muss ich sagen, also bei den Hexen von Cleftwater ist es sehr drastisch grafisch dargestellt und das hat mir weniger gut gefallen. Das finde ich jetzt eine Stärke von Jenny Fagan, dass sie so eigentlich für jede Frau ganz klar verständlich Dinge beschreibt, ohne sie im Detail benennen zu müssen. Was auch wieder erschreckend ist, wenn man das sich bewusst macht, dass man sofort weiß, was gemeint ist, ohne dass es so ausgesprochen wird.
Ja, das finde ich auch. Und in Marschlande, das habe ich auch gelesen, dazu gibt es ja auch eine Podcast-Folge. Da finde ich, ist die Hexe in Anführungszeichen, ist auch da eher eine starke Persönlichkeit. Eine, wo man sagt, okay, die ist auch sehr unbequem. Da gibt es noch ein Buch, Jeder weiß, dass deine Mutter eine Hexe ist, über die Mutter von Johannes Kepler. Auch die ist so eine sehr unbequeme Person, wo man denkt, ja, die ist laut, die eckt an, die stößt an, die wollen vielleicht auch Leute loswerden und hoffen dann dadurch, dass sie so unbequem ist, dass andere noch mit einstimmen in die Anklagen, was dann aber auch so wahllos wird und man merkt irgendwie, das hängt damit gar nicht zusammen. Aber das finde ich so erstaunlich bei diesem Buch, das hast du so schön gesagt, dass man sie sich mächtiger vorstellt und stärker und größer. Die Person, um die es geht, die gab es ja im echten Leben tatsächlich. Gaylis Duncan. Und ich habe so ein bisschen nachrecherchiert. Über sie gibt es tatsächlich ein bisschen was zu finden in der Historie. Man weiß nicht, wann sie geboren ist, aber sie ist tatsächlich an diesem 4. Dezember 1591 gestorben. Und sie war von 1589 bis 1591 eingesperrt im Kerker, das heißt 2 Jahre. Und ohne das zu wissen, wenn man das Buch liest, kommt man dem total nah, wie es ihr geht, nach 2 Jahren in diesem Verlies, in diesem Kerker und wie sie auch in was für einer körperlichen Verfassung sie ist. Und dann wird's, dann schrumpft sie richtig im Laufe des Buches und wird immer feiner und zarter und man nähert sich auch dem, dass sie sehr jung war. Also man weiß zwar nicht, wann sie geboren wurde, aber sie ist überall dokumentiert als junge Hausangestellte und manchmal wird sie ja auch als Mädchen beschrieben dann im Buch, wenn Iris mit ihr redet. Ich finde auch, dass das Ganze auch noch mal mein Bild von Hexe irgendwie total verändert hat. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also das Hexenthema treibt mich so ein bisschen um. Ich finde, das ist ein spannendes Thema, um sich auch feministischen Themen zu nähern, weil das immer noch was ist, womit man sich so locker noch so identifiziert mit der sexy Hexe. Hey, als was gehst du in Halloween? Ja, Hexe? Irgendwie kleines Schwarzes und so ein Hut und so, ganz süß, oder? Und ein bisschen Dekolleté. Das ist einem irgendwie noch so nah. Also selbst ich, die ich mich ja total viel mit Feminismus beschäftige, denke immer so, ja komm, aber Hexe ist doch, wollen die uns jetzt auch noch die kleine Hexe klauen? Irgendwie dürfen kleine Mädchen nicht jetzt nicht mehr als Bibi Blocksberg gehen. Aber gerade in diesem Buch, dadurch, dass so viel Empathie erzeugt wird, hat es mich nochmal ganz anders wachgerüttelt. Also selbst wenn man dann viel über Fakten liest, hatte ich so das Gefühl, hier nähere ich mich auf einer ganz anderen Ebene diesem Thema und es stößt mich dann noch mal mehr ab von dieser süßen Hexe, von der schlauen Hexe und von der lustigen Hexe. Nadja, wie geht's dir damit?
Ich fand eigentlich spannend, ich habe auch mal gemeint, was eine Hexe und Hexenverbrennung ist. Und ich fand aber spannend, wie wenig es gebraucht hat, um als Hexe abgestempelt zu werden. Also mir war immer klar, das hat immer mit Kräutern und so weiter zu tun. Aber diese Dimension, das haben sie, hat das Buch sehr gut herausgearbeitet, finde ich, wie wenig es braucht. Also es braucht eigentlich nur ein Gerücht oder du hast irgendwie einen Kräuterbad oder einen Kräutertee gemacht oder so. Diese Dimension nochmal herausgearbeitet zu bekommen, wie wenig es braucht. Beziehungsweise, dass eigentlich jede Frau als Hexe abgestempelt werden kann oder bezeichnet werden kann und dass das dann reicht, um das in die Wege zu leiten. Und auch, was ich so krass fand, dass das wirklich auch ein langer Weg ist, bis es zur Hexenverbrennung oder bis zum Galgen dann auch noch braucht und was dann noch in dieser Zeit diese Frauen erleben mussten und dass das dann fast so eine Erlösung war, wenn es dann endlich zum Galgen ging. Das fand ich auch. War für mich neu und dachte immer so, wuh, ich beschäftige mich auch mit feministischen Themen und habe das überhaupt noch nicht auf dem Schirm gehabt, dass da ja auch noch extrem viel Zeit vergeht, bis es dann, ja, der Abschluss dann ist oder der Tod dann eben eintritt. Ja.
Ja, Anja, du hattest dich noch gemeldet.
Ja, ich finde es spannend, wenn du jetzt so auf Hexen guckst, dann bin ich. Wenn ich so in den populärkulturellen Kontext gucke, ja auch irgendwo bei zum Beispiel Banner Willow von Buffy, die ja eben auch dieses Intellektuelle ganz stark in den Vordergrund stellt und aber auch diese Macht. Und wenn ich jetzt in den Text gucke, dann ist eben, zeigt er ja auch Mechanismen, wie bestimmte Strukturen funktionieren, ganz präzise auf. Und da finde ich, ist schon ein Gegenlauf, aber trotzdem würde ich jetzt sagen, wenn man in den populärkulturellen Kontext guckt, dann ist Hexe schon auch mit Macht assoziiert. Ich glaube, das darf man an der Stelle nicht vernachlässigen und das zeigt ja dieser Text, dass da ja gar nichts an Macht dabei ist.
Ja.
Sondern da ist es da ja im Grunde genommen um zweierlei geht. Das eine ist also die Macht der Männer, die sie haben und eigentlich die, ja eigentlich, dass Frauen überhaupt keine Chance haben, überhaupt irgendetwas zu tun, weil es sofort gegen sie läuft und dass Frauen aber sich ja offensichtlich auch nicht verbünden können.
Ich fand vor allem bei ihr, weil sie so klein und machtlos ist, war das Einzige, was ich noch dachte, was sie hat, ist so ihr Wunsch nach Freiheit. So diese Stelle, wo erzählt wird, dass sie gern nachts, wenigstens nachts, weil sie dann nicht arbeiten muss. Da möchte sie manchmal rausgehen und das Mondlicht schauen oder das Meer sehen, wie früher, als sie ein Kind war. Und dann denke ich so, das sind doch die kleinsten, bescheidensten Wünsche. Und selbst das war aber schon abgespeichert praktisch als anmaßend. Also die aus der Tür zu treten, ist schon anmaßend. Michelle, du wolltest auch noch was dazu sagen. Danke, Anja.
So, jetzt, ich habe auch so eine neu aufkommende Faszination für Hexen. auch weil ich darüber gestolpert bin, über Silvia Federici. Ich weiß nicht, ob die jemand kennt. Das ist eine marxistische, feministische Autorin, die, ich habe es leider noch nicht gelesen, ich habe anderes von ihr gelesen, aber die in Caliban und die Hexe ja genau am Motiv der Hexe das so rekonstruiert, wie eben der weibliche Körper auch Kapitalismus und so weiter ausgebeutet wurde und da so eine Parallele zielt. Sieht und ich so gedacht hat, ah ja, das ist eigentlich total spannend, sich mit dem Motiv auseinanderzusetzen und eben auch, das hat man ja auch dann eben gesehen, so welche Verbindungskräfte das irgendwie haben kann, welche Identifikationen zu uns Frauen ging es irgendwie schon immer schlecht und in verschiedenen Variationen und Varianten und wie das auch ein Moment der Verschwesterung irgendwie sein kann und zu sagen, okay, das ist irgendwie ein langer Kampf, der schon sehr lange geführt wird und da haben wir Anknüpfungspunkte. Mein Lieblingssatz des Buches, den habe ich hier gerade, den nenne ich gerne noch, auf Seite 50. Es gibt genau dann einen Sturm, wenn ein Mädchen begreift, dass es niemals frei sein wird. Das fand ich sehr schön und sehr bezeichnend. Und ich muss aber sagen, aus einer ganz, ganz kritischen Perspektive, die ich aus meinem feministischen Verständnis habe, fand ich ein paar Dinge ein bisschen problematisch, beziehungsweise habe ich so gedacht, so, da gehe ich jetzt nicht so ganz, d'accord, finde ich, weiß ich nicht. Das würde mich auch eure Meinung interessieren. Und zwar zum einen war das so diese, so ein bisschen so eine Glorifizierung des weiblichen Körpers als Reproduktionsorgan sozusagen. Also, ne, so dieses, wir können Leben schaffen und die Männer neiden uns das und so und wie toll das ist, dass wir Leben erschaffen. Also ich finde das so ein bisschen, weiß ich nicht. Ich habe da irgendwie so ein bisschen, das ist so eine Naturalisierung. Nicht alle Frauen wollen Kinder bekommen oder kriegen Kinder. Auf jeden Fall fand ich das so ein bisschen so, aus dem Ganzen, wenn ich jetzt ganz kritisch bin und dann so mit so einer Brille drauf gucke, weiß ich nicht. Und ich hatte genau das gleiche Gefühl, als sie dann so ihre Wünsche beschreibt, also dieses, was sie niemals erleben wird, das ist auf Seite 107. Und da ist auch so ein bisschen diese Version, dass, genau, sie wird niemals irgendwie ein Leben mit einem Ehemann erleben, niemals Kinder, niemals Enkelkinder und so weiter. Und das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen viel verlangt oder vielleicht ja auch klar, das sind halt die Wünsche, die dann so Common Sense-mäßig da sind. Aber an so manchen Stellen dachte ich mir eigentlich, vielleicht kann man da sogar noch mehr machen, vielleicht sogar an der Stelle auch nochmal so ein ganz, ja, vielleicht auch mit so traditionellen Rollen nochmal mehr brechen. Also genau, aber das, ja, so viel dazu, das war jetzt auch sehr kritisch.
Super gut.
Ja.
Danke, Michelle. Katrin, du hattest schon länger die Hand gehoben.
Ja, das geht jetzt wieder in eine etwas andere Richtung dann. Also schließt gar nicht so genau danach an. Ich weiß nicht, soll ich das dann trotzdem noch sagen oder wollen
Ja,
wir
ich
jetzt
habe mir eine
erstmal?
Klammer notiert. Wir kommen darauf zurück, Michelle, auf den Reproduktionsgedanken und die Sache mit dem Kinderkriegen.
Okay, ja, ich wollte für mich nochmal sagen, dass ich fand, dass sehr gut rausgearbeitet wird, dass Frauen sich immer dann, vor allen Dingen in der Vergangenheit, aber jetzt auch noch immer in Gefahr begeben, wenn sie in die Öffentlichkeit treten, wenn sie irgendwie aus der Reihe hervorstechen, irgendwie was Neues machen und so weiter. Und da habe ich auch eine Stelle, ist ab Seite 47, ganz unten, da heißt es: Mädchen lernen im Verborgenen zu glänzen. Wir lernen, dass es viele Gründe gibt, die Blicke der Männer nicht auf uns zu ziehen. Und wenn wir es tun, kann kein Gewinn darin liegen. Wir senken den Kopf und damit den Blick. Das wurde uns über Jahrhunderte eingetrichtert. Wir sollten niemals jemanden zu direkt ansehen, jede Konfrontation meiden, lieb sein, damit uns niemand tötet. Und dann noch irgendwie später, ein paar Sätze später, ist es, es ist ein großes Unglück für eine Frau, groß zu sein und damit zu schnell jemandem in die Augen zu sehen oder schlimmer noch, auf ihn herabzusehen. Und ich finde, das merkt man auch in der heutigen Zeit immer noch. Also diese Eintrichterung an Mädchen in der Erziehung. Ich habe gerade ein kleines Kind, deswegen ist das immer so ein Gedanke, der bei mir mitschlägt, dass kleine Mädchen halt immer lieb sein müssen und dass man immer ja den Kopf einzuziehen hat und sich um andere zu kümmern hat. Und das wird da, finde ich, sehr gut ausgedrückt, dass man ja nicht so negativ, also nicht so sich männliche Attribute aneignen darf und als gleichwertig auftreten darf.
Auf welcher Seite war das nochmal?
Seite 47. Also
Ah,
ganz
super.
unten der letzte Satz und dann geht es auf Seite 48 weiter oben.
Ah, spannend. Ja, ich habe auch noch eine Lieblingsstelle, da kommen wir noch dazu. Ja, Mädchen erziehen. Ich finde immer, die Leute denken immer, das wäre so einfach. Die Mädchen, die empowern wir ein bisschen, aber es ist dann doch ein bisschen komplexer, wenn man länger drüber nachdenkt. Anja, du hattest auch schon länger nochmal wahrscheinlich als Antwort die Hand gehoben. Du bist aber noch stumm, Anja. Moment. Jetzt.
Medienkompetenz, Entschuldigung.
Ach, kein Problem.
Auf das, was Michelle gesagt hat, ich habe da einmal die Assoziation auch mit Foucault, der sich ja überhaupt nicht mit Geschlechterrollen in dem Sinne auseinandersetzt, aber der diese Instrumentalisierung von Tabus ganz stark thematisiert in Der Wille zur Wahrheit. Und eben sagt zum Beispiel, das Nichtsprechen über Sexualität hat eigentlich nie stattgefunden, sondern das war immer eine Form von Instrumentalisierung. Und erst in der Beichte und dann in der Therapie, dass im Grunde genommen die Therapie die Beichte abgelöst hat, wenn man an so Gesprächstherapie-Konzepte denkt. Und das finde ich an der Stelle eigentlich ganz spannend, weil es ja auch diese Mechanismen von Macht, die zeigt dieser Text eben total auf. Und im Grunde genommen genauso, wie es in der Hexe auch aufgezeigt wird. Da gibt es diese Stelle, die ist auf Seite 47. Wer würde auf eine Zunge hören, die den Arsch des Teufels geküsst hat? Wie können Frauen die Wahrheit sagen, wo wir doch den Garten Eden zerstört und anfällig für Betrug und Böses sind? Es ist so geschickt. Bring Schande über eine Frau, sorge dafür, dass sie nicht sagen kann, was man für wahr halten könnte. Nimm ihr das Einzige, was sie hat, ihre Stimme, ihren Geist. Und das Zweite, das wäre auch nochmal ein Verweis, es gibt diese archäologische Untersuchung, die Schamanin von Bad Dürrenberg. Und da wird aufgezeigt, dass solange Menschen nicht sesshaft waren, es überhaupt nicht die Möglichkeit geschlechtsspezifischer Rollen gab, weil die Gruppen viel zu klein waren. Und im Grunde genommen, in dem Moment, wo Menschen sesshaft geworden sind, kann man auch an Skeletten nachweisen, dass Frauen schlechter gestellt sind, weil dann häufig Besitz über die männliche Linie verteidigt worden ist und Frauen aus ihren Verbünden raus mussten. Und das kann man tatsächlich an diesen Skeletten eben sogar nachweisen. Das ist total spannend. Ich habe jetzt gerade einen Artikel gesehen, dass es offensichtlich bei den britischen Kelten zum Teil anders war. Das ist aber ganz frisch. Also das habe ich gestern, heute oder gestern gesehen. Aber dieser Text, die Schamanin von Bad Dürrenberg, ist total klasse, weil obwohl es von alten weißen Männern geschrieben ist, gehen sie relativ kritisch, doch mit ihrer eigenen Wissenschaft und eben dieser sehr geschlechterspezifischen Herangehensweise ins Gericht.
Ja, aber das ist super spannend. Das habe ich mir sofort notiert. Das kommt auch in die Show Notes. Die Schamanin von Bad Dürrenberg. Spannend. Und ich finde auch, Beschämung ist ein großes Thema in diesem Buch. Also die Beschämung dieses Mädchens, die Beschämung auch in der Folter, was sie mit ihr machen, die Beschämung in dem Kerker, die Beschämung, dass sie zum Beispiel nur den Mond sehen will und das Meer, das zu beschämen, dass das falsch ist und grundsätzlich schon falsch zu sein, weil du im Garten Eden Erbschuld auf dich genommen hast. Also die Katholikinnen unter uns heben als erstes die Hand, wir kennen das alle. Das ist schon erstaunlich und ja, damit kann man die Frauen klein halten. Das ist ein sehr guter Aspekt und der kommt sehr gut raus in dem Buch, finde ich. Auch das ein großer Teil des Nachfühlens und Ranfühlens an das ganze Thema. Laura.
Ich habe tatsächlich gerade diesen Wunsch, den sie äußert, nach Eheschließung, nach Kindern bekommen, eher in so eine historische Perspektive eingeordnet, weil ich hätte es, glaube ich, sehr unglaubwürdig gefunden, wenn sie Wünsche geäußert hätte, wie ich hätte gerne die Welt gesehen, ich hätte gerne dieses und jenes mal gelesen oder ähnliches. Wir müssen uns ja in das Jahr 1500 und zurückversetzen und müssen darüber nachdenken, welche Möglichkeiten Frauen auch vor dem Hintergrund gehabt haben. Und ich glaube, gerade deswegen ist es sehr, ja, letztlich konsequent das so zu erzählen, weil sie ja durch die Hierarchie und durch diese Rolle, die sie als Frau und ja vor dem Hintergrund als unverheiratete Hausbedienstete, waren das ja quasi die großen Träume, die sie hätte haben dürfen, die gesellschaftliche Perspektive ihr da erlaubt hat. Und alles andere hätte ich jetzt unglaubwürdig gefunden und an der Stelle auch, glaube ich, nicht so zielführend in der Erzählung. Was ich hingegen als Aspekt wahnsinnig interessant fand, war die Metamorphose der ja, Erzählerin letztlich, die ja in die Vergangenheit reist durch den Äther und die sich dann langsam in eine Krähe verwandelt und dadurch ja auch so ein Stück Macht über die Situation gewinnt, weil sie weiß, sie kann es nicht beeinflussen, sie kann den Tod von Gellis nicht verhindern, aber sie kann sie begleiten und sie kann sie in dieser Funktion als Krähe ganz anders begleiten, als sie es so als Schattenwesen gekonnt hätte. Sie verstofflicht sich, sie entwickelt auch so eine animalische Seite. Das merkt man auch, ihre Beschreibungen gehen ja auch viel mehr aus so einer tierischen Perspektive hervor an der Stelle. Ich hatte vor kurzem Night Bitch von Rachel Yoda gelesen. Da geht es ja auch um eine Frau, die sich quasi über so eine animalistische Metamorphose ja letztlich ihrer Frauenrolle und auch ihrer Mutterrolle mehr oder weniger bewusst wird und dann eben auch Entscheidungen in ihrem Leben ganz bewusst ändert. Also diese Idee von durch animalistische Metamorphose letztlich auch ein Stück weit zu seinem Selbst gelangen und sich selbst ermächtigen. Das war auch so ein Aspekt, den ich total spannend fand.
Ich bin jetzt schon so froh, dass wir uns zu diesem Buchclub treffen, weil das für mich so bereichernd gerade ist, was ihr alles erzählt. Und Laura, großartig, du hast den Bogen zurückgeschlagen zu der Reproduktionsfrage. Nagelt mich nicht drauf fest, aber gibt es in dem Buch nicht auch die Stelle, wo sie von ihrem Neffen oder ihrer Nichte, von dem Kind ihrer Schwester erzählt? Und da fand ich, das ist die maximale Freiheit. Also nicht mein eigenes Kind möchte ich groß werden sehen, sondern ich hätte so gerne das Kind meiner Schwester groß werden sehen. Da fand ich auch da vielleicht das Maximum an Freiheit im Gedanken sozusagen, den man in dieser Zeit haben kann, die Verbundenheit zu anderen Menschen. Also vielleicht ist es gar nicht auch eine Familie zu gründen, aber in so Familienkonstrukten und auch in der Schwester, in dem Baby der Schwester und vielleicht auch in der Idee, vielleicht eigene Kinder zu haben. Und Barbara und ich haben mal gesagt, wir bauen uns unseren eigenen Tribe, ja, also Verbindung mit Menschen zu haben, die einem wichtig sind, weil sie sehr alleine ja da ist. Die Großmutter ist nicht mehr da und sie ist ja eigentlich ganz ausgeliefert in diesem Haushalt. Vielleicht kann man es da sogar ein bisschen größer fassen, dass es eben nicht darum geht, zwingend in eine reproduktive Rolle zu kommen, sondern eben Verbundenheit zu haben mit Menschen in den Wegen, die man zu der Zeit eben hatte. Und die Metamorphose, mein Gott, großartig. Ich habe es gelesen und dachte so, okay, ganz schön crazy. Die wird jetzt eine Krähe, okay? Und das ist natürlich auch jetzt ein riesen Spoiler für alle, die das Buch noch nicht gelesen haben. Aber ich fand es einfach vor allem poetisch, aber natürlich, wenn man das so sieht, dass sie sich ermächtigt und dass sie ja dann durch diese Art und Weise durch die Luft mit ihr bis zum Schluss auch sein kann. Das stimmt, das ist eigentlich ein wunderbares Bild. Da bin ich manchmal vielleicht zu stumpf für. Da bin ich froh, dass ich euch habe. Sehr gut. Ich habe auch eine Lieblingsstelle. Da grätsche ich jetzt einfach mal rein und lese euch mal meine Lieblingsstelle vor. Seite 93. Es ist eine Art Gehirnwäsche. Als du dich getraut hast, die Männer um dich herum zu betrachten, was hast du da gesehen? Dass sie alle glaubten, das Richtige zu tun. In jeder Hinsicht. Immer. Welche Frau könnte das in Frage stellen? Eine Tote. Nein, Gaelis, nicht mal denen ist es erlaubt, Recht zu haben. Nicht in diesem Leben, nicht im nächsten. Du hattest genauso ein Recht auf eine Meinung wie dein Bruder. Doch dir wurde von klein auf be beigebracht, deine Kränkungen zu verstecken, um Jungen und Männer nicht zu beleidigen. Und ganz egal, was sie getan haben, um dir das einzutrichtern, falsch liegen konnten sie dabei nicht. Selbst wenn du deinen Bruder hinterfragst, der behauptet, dass er dich liebt und respektiert. Wie beleidigt wird er sein, weil du denkst, du hast das Recht dazu? Wie oft haben dich Jungen, sogar die nettesten von ihnen, angesehen und waren absolut überzeugt, dass sie Recht hatten und du nicht? Weil alles seit Adam zugesehen hat, wie Lilith den Garten Eden verließ, dem einen Ziel untergeordnet ist, dass er sich nie wieder von einer Frau bloßstellen lassen muss. Seit jenen Tagen ist der Frau immer wieder gesagt worden, dass sie allein existiert, um ihm zu dienen und zu gehorchen, den Rücken zu beugen und zu verdrehen und ihre spitze Zunge zu verbergen. Gott helfe ihr, wenn sie ein Spiegel ist. Wenn sie ihnen zeigt, was und wie sie sind, ohne es zu wollen. Es ist das Leuchten, Gaelis. Du besitzt es immer noch, du kleines Mädchen, du mutige Frau, du Heldin, die mich lehrt, mir einen Schnabel, ein dichtes Federkleid und Krallen wachsen zu lassen. Ja, sie sagen, so etwas können nur Hexen, die Hand in den Körper einer anderen Frau stecken, ihr Kind drehen und es buchstäblich vom Tod zurück ins Leben holen. Es kann nicht sein, dass wir von Frauen vor uns gelernt haben, etwas, worin einige von uns erfahren sind und es tun und es zu tun wissen. Wir haben es erst gelernt. Wir haben erst gelernt, unsere Geschichten zu erzählen, als die Männer nicht mehr da waren. Das ist eine meiner Lieblingsstellen, wo ich das Gefühl habe, Margaret Atwood hat der Autorin die Hand geführt mit ihrem berühmten Satz. Wie war der nochmal? Männer haben Angst, dass Frauen sie auslachen und Frauen haben Angst, dass Männer sie umbringen. Und das trägt irgendwie das Buch auch so ein bisschen, dass sowohl, obwohl die beiden Frauen, die sich da begegnen in dieser Nacht, so weit voneinander entfernt sind, da haben sie so viel Verbindendes. Und das, also Marschlande versucht es ja auch. Da habe ich aber immer das Gefühl gehabt, die beiden bleiben ziemlich getrennt. Aber hier sind sie ja praktisch in einem Raum und irgendwie rücken da auch diese Gefühle über die Jahrhunderte hinweg rücken viel enger zusammen. Und am Ende ist es immer der gleiche Scheiß sozusagen, mit dem die Frauen konfrontiert sind. Anja?
Ich habe eine Frage, und zwar habe ich versucht, das zu recherchieren. Auf Seite 48 geht das, ist im Grunde genommen die Anschlussstelle von dem, was ich gerade hatte. Das Klick-Klack ist ein Morsezeichen für Vergewaltiger und es bedeutet, dass ihr Urteil nachsichtig sein wird und so weiter und so weiter. Wenn diese klugen, großartigen Schwestern doch nur kapiert hätten, dass Polizisten später Selfies neben ihren Leichen machen und die Zeitungen es als Teil der Geschichte verkaufen würden, als wäre jeder Mensch nur eine Geschichte und nicht jemand, der einem anderen Menschen mehr als alles auf dieser Welt bedeutet. Ich habe mich gefragt, ob das auf einen realen Fall rekurriert und ich habe so eine, also ich habe ganz kurz recherchiert, aber entweder waren meine Schlagworte nicht gut genug oder ich habe es nicht im englischsprachigen Kontext gesucht. Jedenfalls habe ich dazu nichts gefunden, aber ich habe mich gefragt, ob es da irgendwas Tatsächliches gibt, irgendwas ganz Konkretes, auf das das zurückverweist. Das fände ich ehrlich gesagt ganz spannend. Ich weiß nicht, ob eine von euch da auch drüber gestolpert ist.
Irgendjemand da Insider-News oder hat es auch recherchiert oder ist drüber gestolpert oder hat eine Idee dazu oder in Gedanken? Laura?
Ich bin da tatsächlich auch drüber gestolpert und hatte dann auch versucht herauszufinden, ob da irgendwie ein realer Fall hintersteckt. Und kann ich beruhigen, ich habe auch nichts finden können. Ich hatte eher den, also ich habe danach dann drüber nachgedacht, ob man das nicht vielleicht eher metaphorisch begreifen kann, dass man sagen kann, Femizide sind ja etwas, was leider sehr, sehr häufig passiert und was ja auch schon mediale Repräsentation findet, aber im Sinne von, wir kennen das alle, Beziehungstaten, Beziehungsdramen, er hat sie so doll geliebt, dass er ohne sie nicht leben wollte, aber hast du nicht gesehen. Also, das ist eher so ein bisschen diese Idee ist von Frauen werden inszeniert, die Tragödie von Frauen wird ausgebeutet, das wird ausgeschlachtet und im irrwitzigsten Fall ja dann wirklich, weil ja auch die Polizei häufig Teil von so einer Struktur ist. Frauen suchen Hilfe bei der Polizei und finden in der Regel wenig Gehör. Also das ist ganz häufig so. Ich kenne viel zu viele Geschichten und habe auch viel zu viele selbst dazu, dass Polizisten eben in der Regel dann, ne, die klassische Frage, was hatten Sie denn an? Haben Sie denn da Beweise? Sind Sie sicher, dass Sie wirklich Nein gesagt haben? All diese Dinge. Und ich glaube, das war so ein sehr drastisches Bild, um nochmal zu vergegenwärtigen, dass wir im Rechtssystem immer noch nicht angekommen sind mit unseren Bedürfnissen und dass auch so viele Jahrhunderte später immer noch so ist, dass man über Frauenkörper quasi verfügen kann und das in einer Groteske inszenieren kann, ohne dass das reale Konsequenzen hat.
Ja, über Frauenkörper verfügen ist da auf jeden Fall genau der richtige Satz, um das zusammenzufassen. Katrin hatte noch die Hand gehoben.
Genau, ich habe gerade eben noch mal schnell auf Englisch gegoogelt, um das zu finden, und ich habe einen Zeitungsartikel aus dem Guardian gefunden. Das wird der Fall sein. Zwei Polizeioffiziere, ich lese jetzt nicht auf Englisch vor, weil ich mich hier nicht blamieren möchte, sind zu 2 Jahren und 9 Monaten verurteilt worden für das Machen und Teilen von Fotos von zwei ermordeten schwarzen Schwestern, die in einem Park in London wohl ja, erstochen aufgefunden worden sind. Und die haben die Fotos dann gemacht von deren Körpern und die geteilt. Ich kann den Artikel kann ich teilen und einmal in die Gruppe stellen, dann können das alle einmal sehen.
Wow, großartig.
Kannst
Aber
du ihn
das.
hier auch einmal in den Chat stellen? Ich habe immer noch kein Signal.
Sonst schicke ich ihn dir per E-Mail. Das ist auch kein
Super,
Problem.
Dankeschön.
Ja, aber das ist schon extrem dann. Und wie spannend, dass sie dieses Beispiel dann in das Buch mit hineinpflicht und als Geschichte sozusagen dann noch mit reinbringt. Wie ist es euch mit dem Buch gegangen? War das euch streckenweise ein bisschen zu abgedreht oder von der Sprache zu krass? Oder habt ihr das verschlungen? Manche haben ja in der Signal-Gruppe geschrieben, sie haben das innerhalb von einem Tag gelesen. Wie schnell lest ihr? Das ist ja unglaublich. Ich glaube, ich bin sehr langsam Leserin. Wie ist es euch insgesamt gegangen mit der Lektüre? Laura?
Also ich muss jetzt dazu sagen, ich habe keine Kinder. Das heißt, ich glaube, das ist auch so ein Faktor, der dann schon ein bisschen mehr Freizeit ermöglicht. Und ich stehe total gerne morgens früh auf, bevor hier irgendwas anderes los ist, bevor mein Mann aufsteht, bevor irgendwie der Hund raus muss, weil man sich dann eben doch so ein bisschen, dann koche ich mir einen Tee morgens früh um 4:30 und setze mich dann halt eine halbe Stunde, Stunde, setze ich mich hin und lese, weil den Rest des Tages finde ich in der Regel nicht die Zeit dafür. Und dann ging das vergleichsweise schnell. Ich habe mir das Buch am Sonntagmorgen geschnappt und war 2 Stunden später war ich dann schon damit durch, weil ich finde, es hatte gerade dadurch, dass es wenig konkret war und dass man sich ganz viel auch selber denken und erschließen musste, so eine Sogwirkung, dass man das ganz, ganz schnell lesen konnte. Also ich wollte es auch nicht weglegen. Ich war sehr froh, dass ich dann die Zeit hatte, das am Stück zu lesen, weil ich finde wirklich, wenn man einmal in diesem Sog drin war, dann war das wirklich wahnsinnig vereinnahmend. Und das war ja, wie gesagt, 98 Seiten jetzt auch nicht, war sehr, sehr, sehr schnell zu lesen, fand ich.
Oh, ich denke jetzt jeden Morgen an dich, wenn ich aufstehe und denke, ah, Laura sitzt vielleicht gerade mit einer Tasse Tee und einem guten Buch da irgendwo. Das finde ich ein ganz wunderbares Bild. Das will ich auch gern bald mal machen. Wobei, um 4:30 könnte ich auch noch ohne alle hier sitzen, aber da schlafe ich noch. Wie ist es den anderen ergangen? Möchte noch jemand? Katrin?
Ja, hi, jetzt traue ich mich auch mal was zu sagen. Also zunächst mal, ich bin total beeindruckt, mit wie viel Hintergrundwissen ihr da alle rangeht und habe so den Eindruck, ich sitze hier mit lauter sehr gelehrten Frauen zusammen. Das ist richtig schön. Und also ich habe da jetzt schon ganz viel gelernt und mir aufgeschrieben auch. Genau, und zum Buch an sich, mir ging es tatsächlich anders. Obwohl es so dünn ist, habe ich relativ lang gebraucht, weil ich Zeit gebraucht habe, um das wirken zu lassen. Also das musste bei mir sacken, und ich saß, glaube ich, gut, ich war auch krank, da ging kopftechnisch gar nichts, aber ich saß 2 Wochen auch dran. Genau, aber es hat mir sehr, sehr gut gefallen, sprachlich, inhaltlich, also eine richtig, richtig tolle Auswahl.
Dankeschön, das freut mich. Ich fand vor allem interessant, was ihr schon gesagt habt. Man kommt relativ schnell rein. Ich finde, es gibt so Bücher, die geben sich auf den ersten Seiten irre viel Mühe und werden dann irgendwie hinten raus ganz anders. Aber sie hält den Stil durch. Sie fängt so an, wie sie auch weiter schreibt. Und am Anfang stolpert man so ein bisschen rein und denkt so, okay, das ist jetzt nicht so das klassische, gerade weglesen, so wie man spricht, sondern das ist schon ein sehr wohlformulierter Text, aber man kann trotzdem dem wunderbar folgen. Da gibt es ja ganz andere. Noch eine Katrin, also nur für diejenigen, die jetzt nicht in der Runde sind und es hinterher hören, wir haben hier mehrere Katrins, also nicht durcheinander kommen. Ich finde, man erkennt euch sehr gut an den Stimmen.
Oh, danke. Ja, dann fange ich auch mal an. Also ich habe jetzt auch nicht super lange gebraucht, um das Buch zu lesen, aber trotzdem, genau, hätte ich es jetzt, glaube ich, auch nicht irgendwie an einem Morgen weglesen können. Bei mir hat es auch, glaube ich, so ein bisschen gebraucht, um das irgendwie auch sacken zu lassen. Und also ich fand die Sprache jetzt zum Beispiel irgendwie nicht zu krass. Aber ich fand es erstmal irgendwie doch ein bisschen schwierig reinzukommen, muss ich sagen, weil es mir doch irgendwie auch so ein bisschen zu
abgedreht erstmal irgendwie auch war und auch so am Ende, genau das dann mit der Krähe, jetzt haben wir ja den Spoiler schon gelüftet. Genau, also ich fand es ein bisschen abgedreht, aber trotzdem irgendwie, als ich dann reingekommen bin, konnte ich auch gut dabei bleiben. Und ich hatte auch auf jeden Fall Lust, das Buch so zu Ende zu lesen und weiterzulesen und zu schauen, wie es so weitergeht. Und also ich finde es, glaube ich, halt einfach irgendwie so, also ich arbeite in einer Frauenberatungsstelle und habe halt sehr viel mit diesen Themen auch irgendwie einfach zu tun. Und ich glaube, ich fand es einfach nochmal so sehr spannend, weil sie ja wirklich irgendwie, finde ich, alles das, womit wir auch in der Arbeit zum Beispiel konfrontiert sind, total da reingebracht hat. Also sei es irgendwie dieses Thema Schuld und diese Täter-Opfer-Umkehr und dieses, warum ist sie denn nicht zu Hause geblieben? Und ja, warum hat sie denn die Stöckelschuhe angezogen oder ist durch den Park gegangen? Also da gibt es ja diese Stellen, das hatten wir ja vorhin, glaube ich, auch schon mal so ein bisschen. Und ich habe mir noch aufgeschrieben, irgendwie auf Seite 32 beschreibt sie, wie ein Mann anderen die Berechtigung gegeben hat für diese Gewalt. Und das hat mich natürlich auch total an viele Fälle erinnert oder auch gerade an den ganz aktuellen Fall von, ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig ausspreche, Giselle, vielleicht kann mir jemand
Pellico,
helfen. Genau,
Giselle
danke.
Pellico.
Genau. Ne, also das sind alles Dinge, ja, also es ist ja top aktuell. So, und genau, das also fand ich irgendwie natürlich erschreckend, aber ich weiß, wie es ist, und dass es halt leider immer noch so ist. Aber gleichzeitig fand ich es total schön, dass das halt alles mit in diese Geschichte einfach total einfließen konnte. So, ja.
Hat von euch jemand? Ach, Sandra? Sandra hat noch was?
Ja, also ich hebe jetzt hier die Hand, aber ich weiß nicht so genau, wie ich das so mache, dass da eine gelbe Hand ist, aber
Kein Problem. So funktioniert auch sehr gut. Zwar eine echte Hand und
ja.
keine virtuelles Meeting-Tool-Hand.
Ja, ich habe gedacht, tatsächlich etwas, was ich gerne teilen wollte, war, dass ich so im Nachhinein, also erst im Nachhinein habe ich so richtig auch die Stärke dieser Frauen bemerkt. Das heißt, jetzt bin ich irgendwie ausgeschaltet. Könnt ihr mich noch hören?
Sehr
Ja,
gut.
ja.
Ja.
Und zwar habe ich vor kurzer Zeit, ich weiß nicht, vor ein paar Tagen, da habe ich was gelesen von einer ich weiß gar nicht, wie die heißt, Social Scientist Margaret Mead. Die war ja schon vor Ewigkeiten. Und die wurde gefragt, was die ersten Zeichen einer Zivilisation waren. Und viele Leute reden ja davon, dass es irgendwelche Werkzeuge gab oder irgendwelche Waffen oder sonst irgendwelche Teile, die sie gefunden haben. Und Margaret Mead hat tatsächlich gesagt, die ersten Zeichen der Zivilisation war ein geheilter Oberschenkelknochen. Weil das bedeutete, dass jemand mit einer verletzten Person gesessen haben muss, bis dieser Knochen geheilt war und diese Person gepflegt haben muss und die Heilung sozusagen begleitet haben muss. Wo bei mir dann eigentlich eher eine Frau in den Kopf kommt als ein Mann oder und naja, und was diese Macht halt ist, dass die Frau dieses Mädchen, also für mich eigentlich eher ein Mädchen, begleitet in diesen Stunden und dass das etwas ist, also diese Liebe und Gemeinschaft, dass das etwas ist, was so eigentlich so mächtig ist. Und nicht mit Waffen eigentlich oder auch nicht mit diesem ganzen anderen Kram, der gemacht wird. Also das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen plump an. Natürlich ist das alles ganz schrecklich, wie das sich mit der männlichen Macht entwickelt hat. Aber dass trotzdem da schon etwas sehr Mächtiges noch ist. Also in dieser Zweisamkeit, die die beiden haben, in dieser Gemeinschaft. Ja, es war nur so ein Gedanke. Das ist für mich so groß dabei rausgekommen.
Das stimmt. Eigentlich ist es eine sehr intime, fürsorgliche, carende wie wir Feministinnen, wir Feminazis manchmal sagen, eine Care-Situation, wie die beiden füreinander da sind. Und wie diese Frau, die einfach aus dem Nichts, aus dem Äther kommt, die andere dann mit ihren Flügeln beschützt und umsorgt und mit allem, was ihr noch zur Verfügung steht, irgendwie versucht, sie zu umsorgen. Jasmin, wolltest du was fra sagen? Hattest du die Hand gehoben oder war das nur ein Test?
Nee, ich wollte auch was sagen. Ja, allerdings jetzt
Großartig.
nicht zu dem Thema. Also ich hatte heute angefangen mit dem neuen Buch, ja, mit dem Jede Frau und kam auch auf eine interessante Stelle, weil letztendlich das schließt zu vorherigen an, wo es um die Meinung ging, ja, um die Meinung und die, dass ihr Bruder nicht denken sollte, dass sie auch eine Meinung hätte. Und da gab es auf Seite 55, falls ihr auch so weit seid, noch ein Zitat von oder einen Ausschnitt von Schutzbach, dass die Meinung einer Frau weitestgehend irrelevant ist. Ja, also das war da eigentlich heute, 500 Jahre später, in einigen Stellen gar nicht viel weiter sind. Ja. Das hat mich immer wieder begleitet in dem Buch. Ja, auch bei meiner Lieblingsstelle auf Seite 70, da geht es um das Leuchten, dass es eigentlich ja auch schon gereicht hat, sie anzusehen, weil sie so leuchtete. Und niemand mag etwas Leuchtendes. Und ich habe zwei Töchter, ja, das begegnet mir schon auch immer wieder, wenn sie zu euphorisch sind und sehr, sehr, ja, wirklich sehr leuchtend sind, dass es gerne von außen auch eingedämmt wird und ausgebremst wird, was super traurig ist. Also mich hat das Buch an einigen Stellen schon sehr traurig gemacht, dass wir da nicht weiter sind. Und ja, und die Frage, wie man, was man auch heute noch tun kann, um das aufzubrechen oder tun muss.
Ich finde auch, das schließt an diese Care-Situation auch nochmal an, auf dieses, an dieses Fürsorgliche. Das denke ich so oft in diesen ganzen Ermächtigungsideen, die wir haben, wie wir Gleichberechtigung erlangen können, wird oft ja im Power-Feminismus, wie man so schön sagt, davon ausgegangen, wir müssten es nur so machen wie die Männer. Wir müssten einfach weniger caren und weniger uns um andere kümmern und mehr Karriere machen und mehr nach draußen gehen und mal so richtig unseren Mann stehen. Und dann denke ich wieder, aber ist es nicht eigentlich ein Rückschritt? Müsste es nicht eigentlich andersrum sein? Müssten nicht eigentlich die Männer unser Leuchten suchen und unsere offenen Herzen haben und lernen, wie man Suppe kocht, wenn jemand krank ist und wie man jemanden in den Arm nimmt, wenn der sagt, ich kann nicht mehr und nicht sagt, da muss halt mal früher aufstehen, ich habe die Lösung für dich. Und das schließt irgendwie so daran an für mich. Also ich denke da sehr oft drüber nach, dass wir Frauen oft ermutigt werden, dann das Spiel der Männer zu spielen, statt umgekehrt, dass die Männer eigentlich viel öfter sich an uns orientieren sollten. Aber da habe ich auch schon tausend Bücher gelesen, dass Männer ja, also ums Verrecken, sich nicht an Frauen orientieren wollen. Weshalb ich auch immer wieder versuche, meinem Sohn weibliche Vorbilder unterzujubeln und auch mit meinem Mann über weibliche Vorbilder zu sprechen, damit der es ein bisschen präsenter hat und dass die sich einfach daran so ein bisschen orientieren und sei es Bluey. Anja, du wolltest was sagen.
Ja, genau. Zu dem, was du jetzt gerade gesagt hattest, es gibt so ein schönes Bild von Iggy Pop in einem Kleid, der sagt, es gibt überhaupt keinen Grund, sich zu schämen, Frauenkleidung zu tragen, denn es gibt ja schließlich auch keinen Grund, sich zu schämen, eine Frau zu sein. Das finde ich ganz schön. Ich hatte aber eigentlich noch eine andere Frage zum Text, und zwar, ich habe leider erst, nachdem ich das gekauft habe, gesehen, dass es eigentlich im englischen Original, also im Original auf Englisch geschrieben ist. Ich finde, man sieht das ihrem Namen nicht direkt an, deswegen bin ich nicht auf die Idee gekommen, das nachzugucken. Und erstmal habe ich gesehen, dass es von einem Mann übersetzt ist. Das fände ich jetzt nochmal spannend, einfach zu gucken, also einmal zu wissen, ob jemand von euch es im Original gelesen hat. Und eigentlich fände ich es auch spannend, tatsächlich mal ins Original reinzugucken und zu schauen, wie präzise die Übersetzung denn so ist.
Ich weiß, dass eine, die René, die musste aber früher los, das hatte sie schon in die Gruppe geschrieben. Eine, also René hat es auf Englisch gelesen. Gibt es noch jemanden, der es im Original gelesen hat? Irgendjemand in der Signal-Gruppe war noch. Anja, ich verknüpfe dich da. Ich schließe dich da kurz. Das kriegen wir im Anschluss, kriegen wir das noch hin, dass du, Valerie schreibt gerade in den Chat, sie hat es auch auf Englisch gelesen, aber kann gerade nicht sprechen. Ich kann euch ja verknüpfen, dann könnt ihr euch hinterher wenigstens noch austauschen, weil Anja interessiert sehr. Ich finde es auch spannend, aber ich weiß gar nicht, ob, wenn das so poetisch geschrieben ist, ob ich das so mir hätte erschließen können, dann den Text so sehr. Also es kann, ist ja manchmal so, also mein Englisch ist ganz gut, aber wenn das dann sehr lyrisch ist, dann steige ich halt aus. Also Gedichte lesen auf Englisch ist für mich manchmal sehr schwierig, weil die Bilder sich in meinem Kopf nicht bilden. Dafür ist mein Englisch einfach nicht sattelfest genug. Aber bin ich gespannt, was ihr sagt und das teile ich auch sehr gerne nochmal in der Gruppe. Ich habe noch eine Frage, was ihr damit angefangen habt. Vor jedem Kapitel, da sind ja immer diese Koordinaten, also wie viel Uhr es ist. Und dann steht hier zum Beispiel Kapitel 9, 6 Uhr, nach einem traumgerüttelten Schlaf, in Klammern über eine Seance, am 1. August 2021 in einer Zelle an der High Street am 4. Dezember 1591, Elemente Erde und Feuer. Das habe ich immer so weggelesen und ein bisschen wegignoriert. Aber ich dachte, wenn wir jetzt hier schon mal so schön zusammensitzen, hat sich da jemand vielleicht von euch auch so schlaue Gedanken gemacht, von denen ich jetzt profitieren kann und die anderen auch? Was habt ihr mit diesen, was haben die Elemente zu euch gesagt? Hier zum Beispiel auch Kapitel 7 sind die Elemente Wasser und Luna. Oder ging es euch wie mir? Anna?
So, jetzt. ich habe das auch meistens gar nicht so beachtet, aber zum Beispiel bei dem Kapitel 10, wo dann kommt Elemente Frost und Licht, wo es dann ja schon so aufs Ende zugeht. Ich denke, das ist einfach, soll nochmal die Stimmung, die in dem Moment herrscht, verdeutlichen mit den verschiedenen Elementen, weil jetzt ist ja einfach auch Frost. Licht, also so schon Hoffnungslosigkeit eigentlich, aber der Tag kommt jetzt so langsam. Und ja, also sie hat halt einfach keine Chance mehr, da zu entkommen. Und diese Kälte, die da auf allem liegt, und gleichzeitig das Licht, also das ist ja auch sehr widersprüchlich.
Ja. Laura, hast du eine Idee dazu noch?
Ja, also meine letzte Beschäftigung mit so Hexenbrauchtum und so ist schon eine ganze Weile her. Ich hatte als Jugendliche da mal so eine Phase und habe mir dann auch so tatsächlich wissenschaftliche Literatur zu dem Thema schenken lassen, weil ich das sehr spannend fand, auch mit so Holzschnitten und so. Aber geschenkt, also die Elemente werden in der Magie häufig als Ordnungsprinzipien genutzt. Das heißt, die sollen richtungsweisend sein und die sollen, je nachdem, welchen Aspekt der weißen Magie, der Elementarmagie ich verwende, sollen sie quasi meine Gedanken kanalisieren und meine magische Wirkweise dementsprechend unterstützen. Und jetzt gerade, wenn wir hier auf das Kapitel gucken, wo es um Luna und Wasser geht, dann ist ja die Idee von, sie hat eine ganz starke Beziehung zum Mond. Wir denken an diese kleine Mondmuschel, die sie sich wünscht, die ihr weggenommen wurde. Wir denken an ihren Bezug zum Mondlicht, das sie immer gerne gesehen hat. Wir denken an die Kessel, die in der Bucht schwimmen im Wasser. Wir denken an daran, dass sie sich in der Nacht rausgeschlichen hat, um im klaren Mondlicht das Meer zu betrachten. Also da würde ich einfach sagen, dass das so vielleicht so ein bisschen eingelesen in die Idee davon, wie Magie funktioniert und welche Tropes es da gibt und das eben zu verbinden mit der Geschichte von Gilles Duncan, dass man sagt, man gibt ihr so Elemente als Attribute und die werden da eben als Wegweiser und als Schlüssel in die Vergangenheit genutzt.
Laura, dann kann ich dich ja gleich mal verhaften. Drehen wir uns da nicht, also beißt sich die Katze da, die schwarze Katze beißt sich doch da in den Schwanz, um im Bild zu bleiben. Wenn wir eigentlich davon ausgehen, dass es keine Hexen gibt, dass es ein Bild ist, das uns auferlegt wurde, um uns zu diskreditieren, wir die Frauen, also auch ein blödes Bild, aber dass Frauen diskreditiert wurden durch das Bild der Hexe, durch die angeblich machtvolle, deren Macht entzogen werden muss, die die Finsternis und Fäulnis bringt und die Menschen ins Verderben stürzt. Aber dann sprechen wir hier über Magie und über, also irgendwie ist es auf vielen Ebenen. Also dann ist ja auch wieder die eine reist durch den Äther, aber gleichzeitig sagen wir, eigentlich sind es Frauen aus Fleisch und Blut und keine Hexen, die verbrannt wurden. Wie können wir das zusammenbringen? Wie bringst du sowas für dich zusammen, wenn du dich schon damit auseinandergesetzt hast früher?
Ich würde das vor dem Hintergrund sehen, wie es wahrscheinlich auch viele tun. Frauen haben ja ganz lange sich tatsächlich ja schon mit Heilkunde beschäftigt. Wir haben ja gerade schon das Thema des verheilten Oberschenkelknochens, also diese Idee davon, Fürsorge zu betreiben und eben auch Pflanzen dafür zu nutzen, die in diese Fürsorge einzubinden. Und Frauen waren ja auch im Bereich des Hebammentums und in anderen Bereichen ja sehr erfolgreich mit ihrem Wirken. Und das ist natürlich beängstigend. Und gerade mit dem Erstarken der katholischen Kirche und dieser Idee von einem sehr patriarchalen Herrschaftsbild darf man ja davon ausgehen, dass eine Frau, die in der Lage ist, weil sie ein bisschen kräuterkundig ist, weil sie sich vielleicht auch mit den Gezeiten auskennt, weil sie vielleicht eine Idee davon hat, wie bestimmte Witterungsbedingungen auf Menschen wirken können, sei es jetzt zum Beispiel, damals hatte man ja noch keine Begriffe dafür, aber rheumatische Erscheinungen, die bei bestimmten Witterungsbedingungen dafür sorgen, dass eben Schmerzen auftreten und wie man Linderung verschaffen kann, dass das vor dem Hintergrund, dass das heute alles medizinisch begründbar ist, auch mit Wirkstoffen aus Arzneipflanzen, damals ja aber keiner davon wusste, aber diese Frauen herausgefunden haben, dass es eine Wirkung hat und dass es eine gute Wirkung hat, dass gerade für das katholisch geprägte Patriarchat ja doch sehr wie Teufelszeug klingen muss. Und da wir ja gerade da immer eine sehr starke Gegenerzählung haben, würde ich sagen, das wurde einfach darauf attribuiert. Also, dass man gesagt hat, das kann nicht von Gott kommen, weil Erbsünde und so weiter. Frauen sind ja sowieso sündig und eigentlich außer dem Gebären unter Schmerzen für nichts zu gebrauchen. Und dass man dann eben das dämonisiert hat, weil man sich davor gefürchtet hat und weil man eben auch seine Macht herrscht oder seine Vorherrschafts Stellung, in Gefahr gesehen hat, bedroht durch diese Frauen, die ja im Übrigen zum Beispiel dieser spitze Hexenhut, ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst, der kommt ja tatsächlich aus dieser Tradition, dass Frauen früher, um sich ein bisschen Geld zu verdienen, Bier gebraut haben. Und man konnte an diesen spitzen Hüten erkennen, dass das eine Frau war, wo man Bier erwerben konnte. Und dass da ganz viele Dinge, die es in der Folklore eigentlich gibt, dann zusammengenommen worden sind, um dieses dämonische Bild zu erzeugen und um eben die patriarchale Vorherrschaft von meines Erachtens nach primär katholisch geprägten Herrschaftsverhältnissen zu etablieren.
Monika schüttelt mit dem Finger. Monika, möchtest du was sagen dazu? Kannst du was sagen? Irgendwo bist du noch stumm geschaltet, Monika. Jetzt ist sie weg. Vielleicht kommt sie gleich wieder. Was ich noch so dachte, während du gesprochen hast, ich habe ja gerade dieses Gespräch mit Miriam Stein gehabt zu weise Frauen. Und da fand ich ganz interessant auch, dass in der Beschäftigung mit Weisheit und Weiblichkeit und der Überlegung, ob es feministische Weisheit gibt, dass sie auch gesagt hat, Spiritualität spielt da immer eine Rolle und auch immer die Spiritualität, die eben nicht christliche Kirche ist, sondern die naturverbunden ist, die sich den Elementen widmet, die sich dem Fühlen, hineinfühlen, auch in Stimmung, in Lage, in Geister, ja, in Ahnen, in die Schultern, auf denen wir stehen, all das ist ja Spiritualität und das ist was Urweibliches auch. Und das, dann passt es wieder zusammen. Okay. Jetzt habe ich es mir auch erschlossen. Aber das ist ja super. Das, also, Leute, ich lese nur noch mit euch Büchern. Das macht viel mehr Spaß. Jeder weiß was. Also ich profitiere gerade total von dem Gespräch mit euch. Ist Monika jetzt verschwunden? Monika, bist du noch da? Vielleicht ist sie verschwunden. Auf jeden Fall scheint es ein technisches Problem zu geben, warum Monika leider nichts sagen kann. Schade. Die hatte bestimmt
Manchmal
auch
muss
noch was
man,
Interessantes.
das gibt man ganz am Anfang, wenn man da dem Mikrofon nicht zustimmt, dann kann das sein, dass es dann irgendwo in der Einstellung hakt. Manchmal hilft es dann, aus dem Call raus und wieder reinzugehen.
Ja, das
Ja,
stimmt. Das
das stimmt.
stimmt. Monika ist noch da, aber sie kann leider nichts sagen. Schade. Gibt es noch Lieblingsstellen? Gibt es noch Sachen, die euch aufgestoßen sind, wo ihr sagt, boah, damit konnte ich gar nichts anfangen? Sind überhaupt alle fertig geworden? Ich weiß, irgendjemand ist nicht fertig geworden. Anja ist nicht fertig geworden. Dafür hast du so to tolle, schlaue Sachen schon gesagt. Mein Gott, und jetzt haben wir aber dir den ganzen Schluss versaut, oder? Hast du das Gefühl noch, ist es ganz diffus noch und du hast immer noch Bock, das Buch fertig zu lesen, Anja?
Also ich bin tatsächlich bei Seite 93 bei dem Zitat, das du vorhin vorgelesen hast.
Ha.
Und ich habe Literaturwissenschaft studiert. Ich bin es gewöhnt, Texte zu lesen, bei denen ich schon weiß, wie es ausgeht. Das ist total okay. Kann da gut mit um. Aber ich fand es auch echt nicht so leicht reinzukommen. Also an manchen Stellen habe ich so ähnlich wie eine von euch das vorhin auch schon gesagt hat, echt so ein bisschen gehakt, weil ich wirklich das Setting schon auch erstmal schräg fand. Ich finde, da muss man sich ein Stück weit drauf einlassen.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Valerie schreibt auch gerade, Valerie, die leider gerade nicht sprechen kann. Ich bin auch nicht fertig geworden, aber ich werde es auch noch fertig lesen. Und hoffentlich haben wir dir auch den Schluss nicht versaut, Valerie. Monika kriegt es irgendwie technisch leider nicht hin, hat sie auch gerade im Chat geschrieben. Das ist schade, Monika. Das ist sehr schade. Willst du in den Chat noch was schreiben? Dann kann ich es vorlesen. Da hätte ich auch kein Problem mit. Mal gucken, ob noch was kommt von ihr. Ja, also ich fand's, am Anfang dachte ich auch so, okay, das ist echt was anderes, aber wie gesagt, meiner Buchdealerin vertraue ich ja immer. Und wenn Hexe draufsteht, dann da wackelt sie mit dem Kopf. Hallo Silja. Das ist meine Buchdealerin. Und wenn Hexe draufsteht, dann hat's mich auch schon fast. Ich habe noch ein Buch auch auf meiner Leseliste, liegt aber noch nicht im Schrank. Die Hexenprozesse in. Nee, Hexen in so und so viel Prozessen, so ähnlich heißt das Buch, wo nochmal diese ganzen geschichtlichen Sachen, glaube ich, auch aufgerollt werden. Da bin ich sehr gespannt. Aber mein Buchstapel ist sehr, sehr hoch. Habt ihr schon mit dem nächsten Buch angefangen, das wir im Buchclub besprechen wollen? Es wird manche nicken, manche schütteln. Ich habe ein bisschen angefangen, aber ich bin noch nicht ganz so weit. Also, wir haben da noch viel Zeit und das ist ein Sachbuch. Ist ja unser Buchclub. Wir können so lange lesen, wie wir wollen. Und wenn wir länger brauchen, dann treffen wir uns einfach später. Das können wir machen, wie wir wollen. Laura, du wolltest was sagen.
Ja, ich habe auch noch nicht angefangen mit dem neuen Buch. Ich habe jetzt gerade dieses hier gelesen, erstmal von Aladin Elmar Falani. Das ist jetzt vor kurzem rausgekommen. Da war ich am Sonntag auch auf einer Lesung. Also das kann ich wärmstens empfehlen für alle von euch, die sich auch für gesellschaftliche strukturelle Veränderungen und für die Sichtbarkeit von Kindern und für ja, gesellschaftlichen Wandel und was man tun muss, um quasi die Generationen miteinander zu versöhnen, was man da tun kann, weil da wird ganz viel aufgearbeitet, dass man das für sich thematisch mal so erschließen kann. Also vielleicht vor dem Hintergrund, ich bin Lehrerin, deswegen interessiert mich das allgemein sehr. Und zum anderen auch, welche Lösungsansätze man finden kann, zum Beispiel um so die Generation der Boomer in Anführungsstrichen, die da ja jetzt bald in Rente geht und die einfach doppelt so viele sind wie die Kinder, die jetzt gerade in die Grundschulen kommen und die Tatsache, dass da gerade eine extreme gesellschaftliche Verschiebung stattfindet, wie man damit produktiv umgehen kann und wie man, und da können wir vielleicht auch ein Stück weit den Bogen zu dem schlagen, was wir gerade gesagt haben, die Bedeutung von Care und von Gemeinschaft, wie man wieder so mehr einen Bogen zur Gemeinschaft schlagen kann und eben auch alle miteinander verbinden und gemeinsam denken kann, statt immer so diese Hustle-Culture zu feiern und dieses Gegeneinander zu haben. Also das nur so eine Seitennotiz, das fand ich jetzt zuletzt sehr erhellend, da bin ich mit durch. Also morgen fange ich wahrscheinlich mit dem neuen Buch an.
Vielleicht noch ganz kurz, ist witzig, ich habe sie mich gerade eben heute auf dem Handy gesucht, das Buch. Den Titel hast du nämlich nicht gesagt. Das heißt, Kinder, Minderheit ohne Schutz, aufwachsen in der alternden Gesellschaft. Habt ihr denn den Skandal dazu auch mitbekommen? Es gab nämlich eine Frau, die ein Buch zu dem Thema geschrieben hat. Und zwar, das Buch heißt, ist Deutschland kinderfeindlich oder Deutschland ein
Deutschland ein
Kinderfeind?
kinderfeindliches Land, ja.
So, von Nathalie Klüver. Und da sind ganz schön viele AutorInnen, die mit ihr befreundet sind, ziemlich vom Stuhl gefallen, dass diese Herren, das sind drei Männer, die das Buch geschrieben haben, das Neue, dass die jetzt so gefeiert werden. Und Nathalie Klüvers Buch wurde, Fun Fact, immer in Familie abgeheftet in den Buchabteilungen und nicht unter Politik. Ja, also sehr spannend. Katrin wollte noch was sagen.
Ich wollte nur darum
Eine
bitten, ob ihr den Titel.
der Katrins.
Ja, ich wollte nur darum bitten, ob ihr den Titel vielleicht nochmal rumschicken könnt, weil das Buch klingt spannend und ich würde das gerne auch auf meinen immer größer werdenden Leserstapel schmeißen und hoffen, dass ich es irgendwann auch mal lese. Und was du jetzt aber gerade noch mit angefügt hast, dass das Buch von einer Frau geschrieben halt mal wieder bei Familienliteratur gelandet ist, das passt ja auch wieder zu dem, was wir in dem Buch gerade gelesen haben. Alles, was Frauen machen, ist halt nicht so relevant wie das, was Männer machen. Einfach von der Gesellschaft, weil es ist dann Frauenkram, Frauenliteratur, Familie. Das ist nicht so relevant, wie wenn ein Mann ein Buch mit der ähnlichen These schreibt.
Ja. Das ist ein großartiges Schlusswort, finde ich, für unseren heutigen Buchclubabend. Mein Buchstapel ist extrem strapaziert gerade. Ich bin eine fürchterliche Parallelleserin gerade, auch weil ich schon so ein paar Sachen in der Pipeline habe für den Podcast und ein paar Gespräche. Und deshalb muss ich leider viele Bücher gerade parallel lesen, aber eben auch unseres. Ich freue mich schon sehr auf unser nächstes Treffen. Katrin, du wolltest noch was. Eine andere Katrin wollte noch was sagen.
Genau, ich wollte noch mal einmal, also ich weiß, genau, sind ja auch einige noch nicht mit dem zweiten Buch angefangen und da folgt dann ja auch noch mal wieder ein Treffen. Ich wollte nur mal fragen, wie es danach so weitergeht. Also entscheiden wir alle zusammen irgendwie in einem Treffen, welches Buch danach gelesen wird oder wie waren so deine Ideen dazu? Das würde mich einfach nur noch mal so interessieren.
Ich habe schon, vielen Dank für deine Frage, ich habe schon auch Bücher empfohlen bekommen. Das heißt, ich notiere mir immer wieder auch ein bisschen auch mit dem Blick aufs Frühjahrsprogramm, was so als nächstes kommt. Okay, vielleicht sind da auch ein paar Bücher drauf, die ich schon lange lesen will. Und wir lesen jetzt mal, wir haben jetzt ein fiktionales Buch gelesen, wir lesen jetzt ein Sachbuch. Ich dachte, wir machen eine Mischung, aber wie gesagt, ist ja unser Buchclub. Wir können überlegen, ob wir mehr Romane oder mehr Sachbücher lesen oder immer im Wechsel. Und die ersten zwei habe ich festgelegt, ganz frech, weil ich dachte, dann habt ihr so ein bisschen Idee, in welche Richtung es so gehen könnte. Und bei den nächsten und übernächsten dachte ich, stimmen wir einfach ab. Also wenn ihr Vorschläge habt, was auf jeden Fall da in die Shortlist sozusagen kommen soll, dann schickt mir gerne Vorschläge. Und dann würde ich sagen, machen wir es total demokratisch, weil hey, Demokratie ist total cool. Wir machen es demokratisch und stimmen ab. Und schauen dann mal, wohin es uns treibt. Ich bin schon sehr gespannt. Und ich muss sagen, ich habe jetzt schon so viel Spaß daran, mit euch zu lesen. Das finde ich großartig. Valerie schreibt noch was. Ah, großartig. Valerie schlägt schon ein Buch vor und ich werde dich nie wieder Papa nennen. Und ich weiß nicht, wie man die Autorin ausspricht. Caroline Darian. Großartig. Schreibe ich sofort auf die Liste. Vielen, vielen Dank, Valerie. Ich
Das ist
danke
die
euch sehr.
Tochter von der Madame Pellicot.
Und
Also
die
es
hat schon
geht
ein Buch
bezieht sich,
geschrieben.
ja, aber mit einer Co-Autorin oder einem Co-Autor. Ich würde nur so im Rahmen von Nachhaltigkeit und auch ein bisschen in der Preisgestaltung vielleicht noch einwerfen, dass wir gucken, dass wir nicht nur die ganz neuen Sachen lesen, sondern vielleicht auch Sachen, die es dann schon mal als Taschenbuch gibt, nur so als
Absolut. Auch das
Idee.
ein sehr guter Einwand. Ich habe sogar überlegt, ob wir vielleicht auch mal was aus der Bundeszentrale für politische Bildung lesen. Einfach für den Mix. Und außerdem finde ich immer großartig, was die so rausbringen. Und dann, ah, Michelle schlägt auch noch was vor. Großartig. Schickt mir gerne auch E-Mails. Und ich freue mich, euch auch in der Signal-Gruppe wieder zu treffen. Und zu hören, wie ihr vorankommt mit dem Sachbuch. Ich danke euch sehr für diesen wunderschönen Abend. Mir hat es sehr gut gefallen. Ich hoffe, euch auch. Ich fand es unglaublich bereichernd. Ich habe mich so gefreut auf heute Abend, aber ich hätte mir nicht vorstellen können, dass es so schön wird. Also mir ging es zumindest so. Vielleicht fandet ihr es total blöd, aber Pech, ich fand es richtig toll. Ah, es fliegen Herzen. Dankeschön. Toll, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ist jetzt ein bisschen wie am Ende von der Yogastunde. Dank dir noch einmal selbst, dass du dir heute Zeit genommen hast für diesen Buchclub. Atme einmal tief ein und aus. Und nimm dir das nächste Buch mit ins Bett zum Einschlafen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Das war der Podcast Die Leserinnen. Redaktion und Moderation Christina Häusler. Produktion Christina Häusler. Musik Bernie Meyer. Danke fürs Zuhören.